Welche Rolle hat das Publikum manchmal gespielt? Also es war ja oft sehr stark besucht, der Prozess, sowohl durch Journalisten aus dem In- und Ausland, wie auch durch einfach Interessierte, die dabei sein wollten. Haben Sie da manchmal Druck gespürt, sozusagen, weil die haben sich ja auch zum Teil aktiv eingemischt?
Es gab manchmal
die Verhandlungen und kommentiert.
Es gab manchmal Leute, die erregt waren oder irgendeine Bemerkung gemacht haben, dann wurden sie entfernt von den Richtern. Überhaupt, die Richter waren ungeheuer strikt mit uns. Da ist nur so, natürlich wollten wir, dass dieser Prozess auch darstellt, ein Maximum von dem, was vorgefallen ist. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn ich diese Untersuchung geführt hätte, ohne irgendeinen Angeklagten, der da nun schon bei uns ist, und man hätte mich nachher gefragt, du kannst einen Menschen haben und vor Gericht zu stellen, um durch diese Aussagen zu zeigen, was dann eigentlich vorgefallen ist, gar kein Zweifel, dass ich Eichmann gewählt hätte. Mehr als irgendjemand vielleicht von höherem Rang, weil er wirklich mit allen Aspekten damit verbunden war. Ich wurde auch manchmal gefragt, sagt mal, wenn ihr die Todesläger gezeigt habt, was sich abgespielt hat in Majdanek und in Auschwitz, da war ja Eichmann im Allgemeinen nicht dabei. Also ist das nicht ein Zeichen, dass ihr so einen Schauprozess gemacht habt, der nicht nur alles, was mit Eichmann zu tun hängt. Also jeder, der sich etwas auskennt in Strafrecht, der weiß, dass da absolut nichts dran ist. Wenn wir Eichmann beschuldigt haben, dass er als Komplize beteiligt war an dem Mord von so und so vielen Menschen, dann müssen wir natürlich zeigen, dass er als Leiter der Judenabteilung die Leute transportiert hat in die Todesläger mit der Absicht, dass sie dort getötet werden und dass alles abgesprochen war und die Wannsee-Konferenz und alles andere klar war, dass er da beteiligt war. Aber um ihn wegen der Tötung zu verurteilen, müssen wir beschreiben, dass die Leute auch tatsächlich getötet wurden. Das heißt also, was sich dann in Treblinka und in Majdanek und Auschwitz und Warschau und all den Plätzen, was da eigentlich vorgefallen ist und wie die Leute getötet wurden, das ist absolut ein Zeichen von legitimen Teilen der Beweisführung. Also was vielleicht wichtig ist, es gab manchmal so Versuche, so nach außen hin legal Sachen zu arrangieren und mit Gerichtsentscheidungen fertig zu werden. Also zum Beispiel in Auschwitz gab es ein Lager, einen kleinen Teil, da waren Juden, die in ihren Ländern zu Gefängnis verurteilt wurden, für gewisse Vergehen, wie Diebstahl oder Betrug oder was auch immer. Und die hatten Gefängnisstrafen bekommen von einigen Monaten, manchmal einige Jahre. Als die dann mit den anderen Juden ankamen in Auschwitz, hat man die Leute, die nicht verurteilt waren, gleich in die Gaskammern geschickt. Aber diese Juden, die zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt wurden oder einigen Jahren, das waren Gerichtsorders, die muss man befolgen. Und deswegen hat man diese Leute am Leben gelassen, und zwar in einem Separatlager, waren das die einzigen Menschen, die da waren. Also wirklich ein Wahnsinn. Eine Geschichte auch von meiner Familie. Ich hatte einen Onkel, Robert Bach, der wohnte in einer kleinen Ortschaft. Und an der Kristallnacht wurde der auch gefasst, um ihn nach Dachau zu bringen. Und da hat man ihn furchtbar zusammengeschlagen und man hat ihm die Brille kaputtgeschlagen. Und man hat ihn in einen Autobus gebracht und mit den anderen Juden, es gab da so, weiß ich, 7 oder 8, und die nach Dachau gebracht. Auf dem Wege hat man ihm gesagt, wir sehen keinen Grund, dass wir auch noch bezahlen müssen für den Fahrt von euch Judenschwein. Ihr müsst bezahlen für die Fahrt. Gut. Dann kam er dort nach Dachau, hat man ihm alles weggenommen. Unter anderem hat er einen Goldring, einen Ehering. Hat man ihm gesagt, zieh den Ehering ab. Sagt, das ist mein Ehering, den habe ich noch nie abgezogen, der geht nicht ab. Also kam jemand mit einer Axt und hat gesagt, man wird ihm den Finger abschlagen. Also dann hat er den Ring wohl abbekommen. Ich erzähle das nur, um zu zeigen, was da ringsherum war. Aber dann, einige Tage darauf, hat meine Tante, die zu Hause geblieben war, die wusste nicht, was mit ihrem Mann geschehen ist, hat man mir gesagt, sie soll zur Gestapo kommen. Also hat sie erst gedacht, vielleicht untertauchen, aber das hätte ja auch keinen Sinn gehabt. Außerdem wollte sie wissen, was mit ihrem Mann passiert ist. Also ist sie da gegangen zur Gestapo. Da war ein Beamter, der hat gesagt, wissen Sie, Frau Bach, Ihr Mann ist in ein Lager gekommen, in ein Arbeitslager. Und er ist in einem Autobus gefahren, hat natürlich dafür bezahlt. Aber er hat uns einen 20-Mark-Schein gegeben. Und die Fahrt kostet nur 18,80 Mark. Also diese 1,20 Mark möchten wir Ihnen zurückbezahlen. Wir wissen nicht, wie wir das verbuchen sollen. Dieser Mann, der wollte ehrlich sein, er wusste nicht, wie er das verbuchen soll. Dass man ihn überhaupt verhaftet hat, dass man ihn dahin gebracht hat. Der musste auch noch bezahlen für diese Fahrt. Aber dann diese 1,20 Mark, das gehörte dazu. Dann erzählte zum Beispiel Eichmann auch, dass Heydrich während der Wannsee-Konferenz hat er ihm auch erzählt, dass Globoznik, das war ja einer von den Hauptmördern, der hatte schon Tausende von Menschen umgebracht, aber er hat gebeten, dass Heydrich ihm retroaktiv eine Genehmigung gibt für die Tötung von den Tausenden von Juden, die schon umgebracht waren. Aber er wollte, dass das irgendwie legal erscheinen soll. Da hat er diese Legalität da reingebracht. Also das sind alles Sachen, wissen Sie, ich weiß nicht, war es gut, natürlich hat man sich aufgeregt über die Beschreibungen der Todeszüge und was da in den Lägern vorgegangen ist. Aber Sachen für alle Erklärungen sind immer nur Teilerklärungen. Ich will ein Beispiel geben. Wissen Sie, eines Tages ging ich durch die Dokumente durch vom Gesundheitsministerium. Und da war dieser Mann in der Stille seines Schreibtisches und da schrieb er an seinen Minister Folgendes: Das gab es, wie es heute eine Blutbank gibt, gab es eine Milchbank, wo Mütter die Muttermilch hatten und wo die Kinder gestorben waren oder wo sie zu viel Milch hatten, die konnten spenden ihre Milch für Mütter, die keine Muttermilch hatten. Und da, schreibt er, kam heraus, dass eine Frau, die eine Vierteljüdin war, einen jüdischen Großvater oder eine jüdische Großmutter, die hat ihre Milch gespendet an diese Milchbank, ohne mitzuteilen, dass sie eine Vierteljüdin ist. Und da schreibt er, mein erster Impuls war, dass diese infame Frau jetzt vor einen Schauprozess gestellt wird, um dann entsprechend bestraft zu werden. Sagt er, aber dann habe ich mir überlegt, wie demoralisierend das wirken könnte für all die arischen Mütter, die ja glauben könnten, dass ihre Babys vergiftet sind von dieser Milch, von dieser Frau, die da in diese Milchbank ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, diese Frau soll verschwinden in einem Konzentrationslager und dass man nie wieder von ihr hört und sagt. Also hier muss ich sagen, wissen Sie, ein Mann mit einer, der war Arzt, der Mann hatte eine Universitätsbildung, ja, der schreibt so etwas, also für mich ist das bis heute noch mysteriös, wie Leute dazu kommen können. Eine andere Sache, die mir auch da in dem Zusammenhang, Sie wissen, es gab, bevor es die Gaskammern gab, da gab es diese Gasautos, wo die Menschen, die Juden, da hinten verfrachtet wurden in so Lastwagen. Und der Exhaust, der Auspuff, statt nach außen, ging nach innen. Da ist das Auto dann 20, 30 Kilometer gefahren und die Leute wurden langsam vergiftet und erstickt an dem Gas. Und da habe ich gelesen, ein Dokument von einem Ingenieur, der schrieb an seinen Minister, beschrieb diese Gasautos und fügt dann hinzu, ich glaube, dass man aus humanitären Gründen etwas tun muss, um unsere armen SS-Chauffeure davor zu bewahren, dass sie diese Schreie hören müssen von hinten, die nun immer leiser werden, von den Juden, die da hinten sitzen. Und deswegen habe ich eine schalldichte Wand erfunden, zwischen dem Chauffeursitz und hinten, dass unsere armen SS-Chauffeure das nicht mit anhören müssen. Also können Sie sich vorstellen, ja, was so manchmal uns wirklich ganz besonders schockiert hat. Eines möchte ich noch hinzufügen. Ich wurde vor einigen Jahren, als ich auch im deutschen Fernsehen war, da wurde ich folgende Frage gefragt. Wenn Sie jetzt da lesen oder hören, dass jetzt in Deutschland mit den Neonazis und sei es andere, was da jetzt geschieht gegen auswärtige Arbeiter und auch manchmal gegen Juden und gegen andere, haben Sie das nicht das Gefühl, dass das nur alles nichts vorbei ist, kann alles wieder passieren und so weiter? Also gut, ich bin ein heilloser Optimist immer gewesen und ich hoffe, ich werde es auch bleiben. Aber was hier anbetrifft, habe ich eine besondere Bemerkung damals gemacht. Ich sage, was wir hier sehen, was sich manchmal abspielt in Deutschland, das hören wir erstmal vom deutschen Fernsehen. Es ist das deutsche Fernsehen, die uns die Sachen mitbringen. Außerdem sehe ich Reaktionen von Demonstrationen gegen diese Geschehnisse. Dass in den 30er Jahren, die ich mich erinnere, als ich noch in Deutschland war, da war keinerlei Widerstand gegen diese Sachen. Insofern habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben und werde sie auch nicht aufgeben, dass hier das deutsche Publikum nicht nur den Willen hat, sondern auch die Möglichkeit hat, mit diesen Sachen fertig zu werden. Und was ich nur damals auch die Hoffnung geäußert hatte, dass es nicht genügt, dass die deutsche Jugend und das deutsche Publikum irgendwie das Gefühl hat, sie sind gegen diese Vorkommnisse, sondern dass sie auch tatsächlich aktiv alles tun, um eine Entwicklung in dieser negativen Richtung zu verhindern. Und diese Hoffnung möchte ich auch heute zum Ausdruck bringen.